Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Rätselraten über den Wahlausgang in der Türkei. Humorvoll und nicht besserwisserisch. Erinnerungen an die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Und in Spanien werden zum ersten Mal Skulpturen von Pablo Picasso gezeigt. Themen dieser Stunde. Weiter mit Recep Tayyip Erdogan oder ein Neuanfang mit Kemal Kılıçdaroğlu. In der Türkei ist heute gewählt worden und die Prozente der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sehen Erdogan weiterhin vor seinem Herausforderer. Ekrem İmamoğlu, der Bürgermeister von Istanbul, der zur Partei des sozialdemokratischen Gegenkandidaten gehört, sagte am frühen Abend, den Zahlen von Anadolu sollte nicht getraut werden.
Wir fordern unsere Bürger auf, dieser Agentur keinen Glauben zu schenken. Durch ständige Einwände in Wahlkreisen, in denen unser Kandidat hohe Stimmenzahlen erreicht, sorgt man für Verzögerung. Welche Anadolu zum Vorwand nimmt, diese Zahlen noch nicht ins System einzuspeisen? Das ist der Grund für den falschen Eindruck, der entsteht.
Es wird eine lange Wahlnacht in der Türkei. Anadolu meldet inzwischen bei 90% ausgezählten Stimmen, dass Erdogan knapp unter 50% liegt. Die Publizistin Ebru Taşdemir ist ins Studio gekommen. Wie sieht für Sie Stand jetzt die Zukunft der Türkei aus? Stichwahl?
Ja, es geht wohl auf eine Stichwahl zu. Ich habe eben auch gelesen, dass sich die AKP auf eine zweite Runde momentan einschießt und wahrscheinlich auch in die Richtung schon ihre Vorbereitungen trifft. Auf der oppositionellen Seite konnte ich jetzt zumindest raushören, dass die sagen, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Es sind noch wahnsinnig viele Stimmurnen, Wahlurnen noch nicht ausgezählt. Ich habe von Istanbul, Ankara und Antalya gehört, dass da noch über 7000 Wahlurnen noch nicht ausgezählt sind. Dazu kommen die Stimmen von den sogenannten AuslandstürkInnen, also den Auslandswahlstimmen. Also da könnte vielleicht noch was in Bewegung sein. Also so richtig weiß man es nicht, aber ich glaube, viele bereiten sich schon mal auf die zweite Wahlrunde vor, die in 2 Wochen dann stattfinden würde. Also zu einer Stichwahl kommt es vielleicht, ja.
Wofür spricht denn die wohl sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe auch eben zu einer Freundin gesagt, die ich eben getroffen habe auf einer Wahlparty hier in Berlin-Kreuzberg. Ich meinte, Deutschland würde träumen von so einer hohen Wahlbeteiligung. Es sind sehr viele junge WählerInnen dabei. Das sind über 5 Millionen JungwählerInnen, die jetzt zum ersten Mal mitstimmen können. Und es hat auch viele Menschen mobilisiert, die vielleicht auch in den letzten Jahren nicht mehr zur Wahl gegangen sind, weil sie dachten, es wird sich nichts mehr verändern. Und das hat man ja auch hier gesehen. Also zumindest in Deutschland kann man sagen, dass die Wahlbeteiligung auch um etwa 20% gestiegen ist. Das heißt, dass vielen Menschen klar ist, dass es doch wirklich eine sehr, sehr wichtige Wahl ist und vielleicht auch manchmal lebensentscheidend ist, weil viele überlegen sich natürlich auch, bleibe ich noch in einem Land, wo Recep Tayyip Erdogan weiterhin der Präsident sein wird.
Ja, interessant, auch in dem Zusammenhang, dass die AKP sich jetzt schon auf eine zweite Runde einstellt, ist ja die Meldung, dass Wahlbeobachter der Partei von Erdogan in Wahllokalen eine zweite Auszählung durchsetzen konnten. Womöglich haben Sie da gesehen, es sieht auch bei der zweiten Auszählung schlecht aus. Aber wie hoch ist das Risiko, dass Erdogan sauber zusammenrechnen lässt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es ist ja auch interessant, dass es mehrere verschiedene Zählsysteme gibt. Und zwar eben die staatliche, denen eben die Opposition nicht vertraut und auch viele Menschen nicht vertrauen. Es gibt eine Freiwilligenorganisation oder zwei sogar. Die Freiwilligen der Türkei nennen die sich. Und einmal die Wahlstimme und Weiteres. Und die sind beide freiwillig vor Ort und sind sehr gut organisiert. Und beide haben gesagt, solange wir nicht die offiziellen Zahlen rausgeben und an diesen Zahlen orientiert sich auch die Opposition, glaubt erstmal nicht den offiziellen Zahlen. Und es ist natürlich auch interessant, dass zum Beispiel die staatliche Nachrichtenagentur mit Erdogans Stimmen angefangen hat bei 60% und dann wurde sukzessive runtergezählt. Das heißt, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass es vor allem Wahlkreise sind, wo Erdogan eine hohe Stimmenanzahl bekommt und dass zuerst diese Wahlkreise ausgezählt werden und reingegeben werden ins System. Also es sind noch viele Stimmen nicht im System und eben und diese Verzögerungen durch die regierende Partei werden natürlich auch dadurch veranlasst, dass sie, sobald eine Wahlurne mehr Stimmen für den Oppositionskandidaten des Sechserbündnisses Kemal Kılıçdaroğlu aufzeigt, dass diese Wahlurne eben, habe ich gehört, bis zu 12 Mal nachgezählt wird. Das verzögert natürlich wahnsinnig die Verkündung der Endergebnisse.
Und das ist gut für wen?
Das ist gut für wen? Das wüsste ich auch gerne. Ich glaube, das ist, oder was heißt ich glaube, also ich vermute, das ist natürlich aus der Ferne, ich bin nicht im Land, dass man versucht, so viel wie möglich an dieser Schaltstelle zu manipulieren. Das, was ich gehört habe, ist auch, dass man versucht, die Menschen mürbe zu machen, die dort als WahlhelferInnen vor Ort sind. Und natürlich, je länger das geht, desto mehr kann es sein, dass Leute aufgeben und sagen, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich stehe schon seit 24 Stunden, ich kann nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Taktik, die dahinter steht. Und bis zum Dienstag können diese Wahlurnen und die Stimmen nochmal nachgezählt werden. Das heißt, bis zum Dienstag könnte es sein, dass wir keine Ergebnisse haben.
Ich erinnere mich dunkel an die Wahlen in den USA und wie lange es denn dann gedauert hat. Aber Was glauben Sie, passiert, würde bekannt gegeben werden, dass es zu einer Stichwahl kommt? Das gibt ja viele Türkinnen und Türken, die das überhaupt, also sie kennen kein Land ohne Erdogan. Was würde das in der Türkei erzeugen? Was für eine Atmosphäre sowohl bei den Unterstützern des sozialdemokratischen Herausforderers als auch bei den Fans des amtierenden Präsidenten?
Also die Stimmung war vor den Wahlen so, dass man gesagt hat, also zumindest die Opposition, das soll in der ersten Runde enden, weil alles, was das verzögert, was die Entscheidung verzögert, sorgt natürlich für eine angespannte Stimmung. Die angespannte Stimmung hat man ja schon im Vorhinein gesehen. Angespannt war sie auch hier. Also die ersten, die letzten 2 Wahltage hier bei dem türkischen Konsulat, da hat man gemerkt, das war sehr angespannt. Es gab auch Rangeleien und Tumult. Und das wird natürlich, sobald es in die nächste Runde geht, sehr von der Atmosphäre her sehr, sehr schwierig werden. Also für beide Parteien oder für beide, für beide politischen Richtungen. Wie die Wahl ausgehen wird, ich kann es auch wirklich nicht sagen, weil es gibt so eine Palette an Gefühlsregungen, die ich auch immer wieder sehe. Also die größte Gefühlsregung ist wahrscheinlich so eher die verhaltene Angst, dass es nun zu Ausschreitungen kommen würde oder zu Gefechten oder zu eben zu einem chaotischen Zustand. Das ist so immer im Hinterkopf von vielen Menschen und ganz, ganz viele Menschen versuchen, das eben etwas runterzudimmen, die Stimmung zu sagen, wir haben Hoffnung und wenn es jetzt nicht klappt, klappt es beim nächsten Mal. Also verliert die Hoffnung nicht, dass es weitergeht und es sind sehr, sehr viele kämpferische junge Menschen dabei und das macht natürlich auch Hoffnung, wenn man sieht, sie geben nicht auf, also egal wie das Ergebnis aussieht.
Also für Sie wird es auch eine lange Nacht werden. Vielen Dank, die Publizistin Ebru Taşdemir am Abend der Wahlen in der Türkei. Ingeborg-Bachmann-Preis 1998 für Pong. Der Preis der Leipziger Buchmesse 2009 für Apostolov. 2013 der Georg-Büchner-Preis für Sibylle Levitscharow, geboren vor 69 Jahren in Stuttgart und nach langer Krankheit nun in Berlin gestorben. Über das Vierteljahrhundert ihres Schreibens sagte sie:
Ich finde, die Literatur hat die veredelnde Aufgabe, daran zu erinnern, dass Menschen wertvoll ist und selbst in einem unscheinbaren, komischen Menschen doch ein Gehäus nur ist, das eventuell ein kleines Wunder auch birgt.
2018 veröffentlichte Sibylle Levitscharow zusammen mit dem irakischen Schriftsteller Najem Wali das Buch »Abraham trifft Ibrahim«. Wali sagte mir über die gemeinsame Arbeit:
Ich habe sie 2015 getroffen, hatte die Idee im Kopf, dass ich bestimmte Geschichten von Propheten im Koran und der Bibel ein Buch zu machen. Und ich suchte jemanden, mit der ich das Buch machen wollte an sich. Und als ich sie gesehen habe, sagte ich zu ihr: Frau Levitscharow, ich weiß jetzt, mit wem ich das Buch mache. Und dann am nächsten Morgen saß ich beim Frühstücken und sie kam mit ihrem Stock, weil gerade hat diese Krankheit bei ihr damals angefangen, und mit ihrem Stock zeigte sie auf mich und sagte, wir machen das zusammen. Ich habe gerade jetzt mit Surkamp telefoniert und sie sind begeistert von der Idee. Selten, dass eine deutsche Autorin wirklich sehr viel Humor hat auch. Also ich werde sie vermissen, wirklich. Die Nachricht hat mich hart getroffen.
Najem Walis Abschied von Sibylle Levitscharow. Literaturkritikerin Elke Schmitter ist am Telefon. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Humor hatte sie, gelacht hat sie viel, belesen war sie eine starke Frau?
Ja, enorm stark und enorm temperamentvoll. Mit einer wirklichen intellektuellen Libido. Ganz toll.
Das müssen Sie uns natürlich erklären, denn Sie haben sie näher gekannt als wir.
Sie war von einer enormen Präsenz und sehr, sehr scharfsinnig. Und gleichzeitig, das hat es so ungeheuer produktiv und angenehm gemacht, mit ihr zu sprechen. Sie war so unerschrocken, aber nie grob. Also ein ganz, ganz feinfühliger Mensch. Und bei aller Klarheit und auch Kantigkeit im Denken und in der Ausdrucksweise und bei aller Streitlust, überhaupt nicht rechthaberisch. Und das ist eine ganz, ganz seltene Kombination.
War ihre Scharfsinnigkeit aber auch so etwas wie ein Rettungsring für das Unwägbare des Lebens? Ihr Vater hatte sich das Leben genommen und Tod, Schuld, Verantwortung ist ja was, was zumindest ihre Bücher sehr geprägt hat.
Ja, aber ich glaube, wer überhaupt den Geist hat, macht sowieso gern davon Gebrauch, egal unter welchen Umständen. Aber sie hätte ihnen sicher zugestimmt und gesagt, das hilft. Also schlau sein hilft, produktiv sein hilft und seinen Begabungen folgen zu können hilft. Und sie hat es enorm genossen und ausgenutzt, dass sie als Frau ein Jahrhundert erwischt hat und eine Generation, wo das möglich war. Wo es möglich war, die Heimat zu verlassen, sich eine Stadt auszusuchen, sich ein Studiengebiet auszusuchen, von dem zu leben, was man im Kopf hat und selbst zu entscheiden.
Und wie passt zu alledem die Religion? Sie hat gesagt, Religion ist etwas, was sich wunderbar macht in der Literatur. Aber was war die Gläubigkeit für Sie persönlich? Was glauben Sie?
Naja, also wir haben darüber gar nicht so intensiv gesprochen, weil ich bei diesem Thema wahnsinnig schnell so glasige Augen vor Langeweile kriege. Aber sie selbst hat immer wieder gesagt, dass sie in ihrer Kindheit das Beste an religiösem Erleben bekommen hat, was ging, nämlich eine gläubige und sehr liebe Großmutter und sozusagen religiöse Praxis ohne Besserwisserei. Und dann in der Pubertät ist ihr das, wie, glaube ich, üblich, abhanden gekommen. Und dann hat sie in Berlin ursprünglich sich für Germanistik eingeschrieben und frei heraus vor ein paar Tagen noch gesagt, dass das eben geistig wirklich öde war. Und ist zu Klaus Heinrich gegangen, dem Religionswissenschaftler, der legendär war als freier Sprecher, der quasi das Universum mit 7 Nebensätzen grammatikalisch einwandfrei abschreiten konnte. Und da hat sie gehört und dann hat sie sich für Religionswissenschaften entschieden, was, also diesen Unterschied würde ich auch als Laien gerne nochmal machen, eben nicht Theologie bedeutet, wie das jetzt in manchen Nachrufen in eins gesetzt wird, sondern Religionswissenschaften ist wirklich die Betrachtung der Religionen und sozusagen Arbeit am Mythos und nicht auf die christliche Religion bezogen und nicht auf die Ausübung. Und was zu ihr gepasst hat, war, dass es für Religionswissenschaftler keinen Beruf gibt. Und ja, auch das ist natürlich eine radikale Freiheit, auch im Akademischen, die sie sich genommen hat.
Apropos Freiheit und apropos, dass sie nicht besserwisserisch war, kein Jahr nachdem sie den wichtigsten deutschen Literaturpreis 2013 erhalten hatte, sprach sie sich in einer Rede vehement gegen die künstliche Befruchtung aus. Was folgte, war ein ziemlich großer Shitstorm. Glauben Sie, den auszuhalten, fiel ihr leicht?
Na, das fällt niemandem leicht. Und die Weise, wie sie das reflektiert hat, und wie sie damit umgegangen ist, war auch sehr typisch für sie, weil sie war eben auch unerschrocken und sehr aufrichtig mit sich selbst, nicht nur mit anderen. Und sie hat mehrfach Gelegenheit genommen, zweierlei zu tun, sich zu entschuldigen für die Kränkungen, die sie verursacht hat mit ihrem, sagen wir, polemischen, wie soll man sagen, Überschaum. Ja? Das war so eine Temperamentssache. Und auf der anderen Seite hat sie versucht, es zu erklären. Und auch das war nochmal eine Anstrengung, der sie sich unterzogen hat. Sie hat nicht einfach gesagt, tut mir wahnsinnig leid, das habe ich alles nicht so gemeint, sondern sie hat gesagt, es tut mir wahnsinnig leid um die Wirkung, die ich da erzielt habe, was ich überhaupt nicht wollte. Und ich will trotzdem versuchen, den Kern dessen, was mich dazu gebracht hat, mich dazu zu äußern, irgendwie plausibel zu machen. Und das finde ich hoch respektabel. Wie jemand, der vom Amt zurücktritt, aber sagt, ich möchte euch nochmal erklären, was ich gemeint habe. Und das hat für mich eine ganz hohe Authentizität gehabt.
Elke Schmitter über die Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, die mit 69 Jahren gestorben ist. Danke für Ihre Zeit und danke für Ihre Erinnerung.
Gerne.
Die Welt von Tieren und Pflanzen. Die werden seit heute in Düsseldorf beobachtet, denn die zweite AR-Biennale hat heute begonnen. Susanne Lürwig hat getestet, was der Begriff erweiterte Realität bedeutet und was passiert, wenn physische und digitale Welten damit zueinander gebracht werden.
Ein amorphes schwarzes Wesen bewegt sich langsam, fast tänzerisch. Es steht auf einem satten grünen Rasen, vor ihm ein baumähnliches Gebilde. Wer diese faszinierende Schöpfung genießen möchte, der braucht ein Handy und muss die App der AR-Biennale des Düsseldorfer NRW-Forums herunterladen. Denn nur damit wird aus einem schnöden Schild mit dem Titel Parzelle 4 eine ganz neue Welt. AR steht für Augmented Reality. Eine Realität, die mit virtuellen Elementen angereichert ist und dennoch sehr real daherkommt, erklärt Kuratorin Judith Winterhager.
Ja, der Kleingarten von Felix Giesen am Eingang unseres Gebäudes hat sich einfach gut angeboten, weil es sowas Einladendes ist. Man geht sozusagen die Treppe herunter aus unserem Ausstellungsgebäude raus und kann dann sich entweder auf eine physische Bank tatsächlich setzen. Man ist sozusagen direkt in einer Gartensituation drin.
Die Arbeit bildet den Auftakt zu einem Gang durch die Natur rund um das NRW-Forum. 10 Werke international renommierter KünstlerInnen setzen sich mit dem Thema Hybrid Nature auseinander. Kuratorin Sonja Wunderlich.
Wir wollten eben die Verschmelzung von Natur, Mensch und Technologie herausstellen und das klappt bei den künstlerischen Arbeiten, finden wir wunderbar, weil einfach neue Arten von Natur gedacht werden, neue Konzepte werden erarbeitet, sind zu sehen und neue Lebenswirklichkeiten, Räume durch Augmented Reality werden geschaffen. Und man kann Natur als etwas ganz Neues, Wundervolles, Hybrides erleben.
Hybrid Nature, hybride Pflanzen. Das sind im Fall von Nadine Colozzi Schlingpflanzen, Farne und lila Blumen. Mit der Musik des Komponisten Ian Rodriguez taucht man in eine Art Dschungel. Per Berührung ist es möglich, einzelne Elemente zu verschieben, sich seine eigene Natur zu kreieren.
Die haben wir mitten auf der Wiese platziert, damit sie einfach viel Platz um sich herum hat, damit man auch wirklich reingehen kann als Besucherin. Also viele tendieren ja dazu, das Handy erstmal in der Hand zu halten, nicht viel zu machen. Idee dieser Biennale war es wirklich, dass man die Besucherin herausfordert, sei es irgendwie durch Touch auf dem Screen, dass man das Kunstwerk selber verändern kann, aber auch in das Kunstwerk reinläuft, sich der Ton dann vielleicht auch teilweise verändert. Also man wirklich so eine Erfahrung hat mit der erweiterten digitalen Realität, die einen umgibt.
Viele der Arbeiten sind spielerisch, einige lustig, wie jene von Banz und Bowinkel, zwei Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie, deren primitive Agenten an Bauklötze erinnern, die man durch Berührung zum Platzen bringen kann. Oder die Wanzensimulation von Theo Traintafilidis. Ein Ameisenhaufen, knallig, poppig. Doch hilft das bunte Treiben, um wirklich über Umwelt und das Zusammenspiel von Mensch und Natur nachzudenken?
Auf jeden Fall, aber ich glaube, darum geht es ja auch, darüber nachzudenken, in welcher Welt wollen wir leben und wie müssen wir mit der Natur umgehen. Klar, der pinke Ameisenhaufen sieht vielleicht ästhetisch aus, lässt aber direkt irgendwas Giftiges vermuten, aber das ist ja das Potenzial der Kunst, da auch kritisch zu hinterfragen und zu reflektieren.
Ebenso kritisch die Arbeit Atompilz von Nancy Baker, die zeigt, wie Ökosysteme Ozeane aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Tamiko Thiel lässt wiederum Müll zu bunten Korallen werden. Überall summt und brummt es, aber eben nur auf dem Handy in der Augmented Reality. Doch man wird schnell Teil der digitalen Welt, dreht sich um die eigene Achse, lässt Bäume wachsen und bleibt zum Glück nicht nur in Europa. Die Kuratorin haben mit Afroscope einen wichtigen Künstler aus Ghana eingeladen.
In der Mitte sitzt eine Figur, eine abstrakte Figur, zu der man sich hinsetzen kann und mit der man gemeinsam meditieren kann. Und um einen herum hat man eigentlich wie so eine Art 360-Grad-Diorama, auf der so afrofuturistische Landschaften zu sehen sind. Das heißt so ein bisschen so, ja, so eine positive Vision von Leuten eben aus Afrika, wie sie mit der Natur in Einklang leben und wie das Ganze aussehen kann. Und das dreht sich sozusagen um einen herum und da kann man dann in Ruhe meditieren.
Die Ausstellung Hybrid Nature bietet eine gelungene Verschmelzung von Mensch, Maschine, Natur. Und diese übernimmt eine unberechenbare Rolle. Denn die Natur verändert sich im Laufe der 5-monatigen Ausstellungsdauer. Von grün zu braun zu kahl. Die Kunstwerke passen sich hier an. Die 2. AR-Biennale wirft einen klugen Blick auf unser Verhältnis zur Natur und bleibt dabei dennoch kreativ spielerisch. Sie dürfte auch junge Besucherinnen begeistern, denn man kann sich wunderbar mit den Arbeiten fotografieren, filmen, in sie eintauchen und sich dann als Teil der Hybrid Nature bei Instagram zeigen.
Hybrid Nature bis zum 29. Oktober in Düsseldorf. Es wird übrigens empfohlen, eine Powerbank in der Tasche zu haben, damit das Smartphone nicht schlapp macht. Weiter geht's mit Georg Scharek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In London sind die BAFTA Television Awards vergeben worden. Die Auszeichnungen der British Academy of Film and Television Arts, kurz BAFTAs, gelten als die prestigeträchtigsten Film- und Fernsehpreise des Landes. Als beste internationale Fernsehserie wurde die Netflix-Produktion Dahmer über den US-Serienkiller Jeffrey Dahmer ausgezeichnet. Bester Fernsehfilm wurde I Am Ruth. Darin spielt Kate Winslet eine Mutter, deren Tochter immer mehr Opfer sozialer Medien wird. Dafür erhielt Winslet auch die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin. Bester Hauptdarsteller wurde Ben Whishaw für seine Rolle als Arzt in der Bestseller-Verfilmung This is going to hurt. In der Kategorie Denkwürdiger Moment wurde der Clip von Paddington Bear und Queen Elizabeth II. Bei den Feierlichkeiten zum 70. Throngeburtstag der ehemaligen Königin ausgezeichnet. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollen die nach dem Jahrhundertdiebstahl zurückgegebenen Juwelen möglichst bald dem Publikum präsentieren. Zuvor müsse das Landgericht Dresden die Schmuckstücke aber freigeben, sagte die Generaldirektorin der Kunstsammlungen Ackermann dem evangelischen Pressedienst. Das Verfahren zur Schadenssumme sei bislang nicht abgeschlossen. Es war von dem Prozess zum Diebstahl der 21 Schmuckstücke aus dem grünen Gewölbe abgetrennt worden. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden waren nach dem spektakulären Juwelendiebstahl unter Druck geraten. Fast 2 Dutzend barocke Schmuckstücke waren im November 2019 aus dem Dresdner Residenzschloss gestohlen worden. Im nachfolgenden Prozess wurden Lücken im Sicherheitssystem aufgedeckt. Ein Großteil der kostbaren Juwelen wurde im Dezember 2022 zurückgegeben, wenn auch stark beschädigt. Im Streit zwischen den beiden großen Kirchen in der Ukraine will der Weltkirchenrat vermitteln. Ziel sei eine friedliche Koexistenz beider Seiten, sagte der Zentralausschussvorsitzende Bedford Strom der deutschen Presseagentur. Er war mit einer Delegation in den vergangenen Tagen in der Ukraine unterwegs. Dort gibt es einerseits die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die sich erst nach dem Angriff Russlands von der russisch-orthodoxen Kirche losgesagt hatte, und auf der anderen Seite die orthodoxe Kirche der Ukraine. Sie wurde 2018 unabhängig von Moskau gegründet.
Islamwissenschaften, ein durchaus etabliertes Fach inzwischen an deutschen Universitäten. Aber was der Koran über Frauen und Geschlechter sagt, ist trotzdem unterbelichtet, findet Dina El-Omari, Professorin für interkulturelle Religionspädagogik am Zentrum für islamische Theologie der Uni Münster. Damit sich das ändert, hat sie eine 3-tägige Konferenz organisiert. Was problematisiert wurde, habe ich sie gefragt. Schönen guten Abend, Frau El-Omari.
Guten Abend.
Empowerment von Frauen einerseits, andererseits der öffentliche Aufschrei über traditionelle patriarchale Strukturen, Homophobie, Kinderhochzeiten und Femizide. Wieso ist in Deutschland die Frauenforschung in der islamischen Theologie noch ein so zartes Pflänzchen?
Ja, das liegt eigentlich daran, weil die islamische Theologie als ein Fach an der Universität ja auch ziemlich neu ist. Also es gibt uns je nach Standort 10 Jahre. Und wir sind gerade in so einem Etablierungsprozess. Und wie das dann immer so ist, auch gerade bei Theologie, stehen im Zentrum die klassischen Disziplinen, wie zum Beispiel der Koran, die Auslegung des Korans und so weiter. Aber es gibt eben gleichzeitig schon einige Wissenschaftlerinnen, die sich eben mit dem Thema Gender auseinandergesetzt haben oder auch noch setzen. Und das ist sozusagen ein paralleler Entstehungsprozess. Aber dadurch, dass eben die islamische Theologie an sich sehr jung ist, ist das noch ein zartes Pflänzchen.
Und was haben Sie jetzt in den 3 Tagen der Konferenz besprochen? Geht es darum, dieses Pflänzchen zu züchten, oder geht es darum, die internationale Forschung mit einzubeziehen, um auch eine noch größere Basis zu haben?
Also es ging eigentlich vor allem darum, erstmal eine Sichtbarmachung dessen, was schon geleistet wird. Und da hat man auf dieser Tagung einfach gesehen, weil es eben national war. Also wir haben quasi nur Kolleginnen aus dem deutschsprachigen Raum oder hauptsächlich Kolleginnen aus dem deutschsprachigen Raum eingeladen. Und wir haben dann einfach innerhalb von 3 Tagen gesehen, wie viele Perspektiven es schon gibt auf das Thema Gender aus den unterschiedlichen Disziplinen der islamischen Theologie, sei es zum Beispiel aus der Perspektive der Textwissenschaft, also der Auslegung von Koran oder prophetischen Aussprüchen, sei es auch, was philosophische Fragen angeht, ethische Fragen angeht. Also da gibt es eben schon einige Wissenschaftlerinnen. Und da war das Ziel eben zu zeigen, erstmal, was passiert eigentlich in Deutschland und dass es gar nicht so wenig ist im Grunde genommen. Und deshalb war der Fokus sehr stark auf diesem nationalen. Und das zweite Ziel war eigentlich, dass wir die Genderforschung oder die Frauen- und Geschlechterforschung als eine Querschnittsdisziplin, eine feste Querschnittsdisziplin innerhalb der islamischen Theologie etablieren möchten. Sozusagen, dass das in allen Zentren, in allen Standorten, wo islamische Theologie gelehrt wird, eine feste Querschnittsdisziplin wird und bestenfalls sogar eine eigenständige Disziplin. Also dass wir irgendwann von einer feministischen und geschlechtersensiblen Theologie im islamisch-theologischen Kontext sprechen können.
Das ist die Zukunftsmusik. Sie haben gesagt, diese Disziplin sozusagen gibt es in Deutschland erst seit 10 Jahren. Lassen Sie uns doch mal ganz kurz zurückschauen. Was hat sich denn in den 10 Jahren an deutschen Universitäten mit Blick auf Frauen und Koran herausgebildet in der Forschung?
In Bezug auf den Koran hat sich in der Tat eine ganze Menge herausgebildet. Also wir haben ja unterschiedliche Kolleginnen, die zu diesem Schwerpunkt forschen, unter anderem eben meine Kollegin auch Nima Çeker aus Berlin, meine Wenigkeit auch. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, den Koran geschlechtergerecht auszulegen, also eine Hermeneutik zu entwickeln, also ein Textverständnis zu entwickeln, was es zulässt, den Koran geschlechtergerecht auszulegen und das auch direkt schon an dem Text anzuwenden. Also nicht nur die Theorie, sondern auch wirklich schon an den Texten anzuwenden. Und da ist schon sehr viel entstanden. Und was da sehr zentral ist, ist eigentlich ein historisches Bewusstsein für den Text. Also dass man den Text in den historischen Kontext verortet und versteht, dass dort vieles abgebildet wird, was eben dem historischen Kontext entspricht.
Man spricht ja bei der Wissenschaft immer noch vom Elfenbeinturm. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Perspektive als Professorin für interkulturelle Religionspädagogik sprechen, kann es in einer möglicherweise hoffentlich nicht weit vorausliegenden Zukunft möglich sein, mit Ihren Forschungen auch in die deutsche Gesellschaft hineinzuwirken, in der ja viele Musliminnen und Muslime leben?
Absolut, weil wir bilden ja auch aus. Bei dieser Tagung waren auch sehr viele Studierende, nicht nur aus Münster, sondern auch aus anderen Standorten, sind sogar von weit angereist und haben sich auch aktiv eingebracht. Also ich sehe gerade in den Multiplikatoren eine große Chance. Auf der anderen Seite natürlich müssen wir auch darauf achten, dass wir unsere theologischen Erkenntnisse in die breite Masse auch transferieren, indem wir entsprechend Auftritte machen, indem wir schreiben, also nicht nur Fachartikel. Das sind so mehrere Ebenen, die wir bedienen müssen. Und das passiert ja auch schon zum großen Teil. Und da sehe ich wirklich eine gute, große Chance, dass wir da was bewegen können.
Und das unter der Überschrift Frauen- und Geschlechterforschung, oder wird daran noch gefeilt an dieser Wortkonstruktion?
Genau, das ist eine andere Frage. Wie benennen wir diese Forschung? Wir haben bewusst erstmal von Frauen- und Geschlechterforschung gesprochen. Also mit dem gleichen Titel dieser Tagung wird jetzt auch innerhalb der nächsten 1-2 Monate ein Sammelband erscheinen, der diese Frage auch diskutiert. Welche Begriffe kommen in Fragen? Feministisch, geschlechtersensibel, es gibt den Begriff Muslima-Theologie. Und was eignet sich eigentlich, um dieses Phänomen zu bezeichnen, diese Forschung zu bezeichnen? Das ist eben auch noch so eine grundsätzliche Debatte. Show.
Sagt Dina El-Omari von der Uni Münster nach der Tagung Genderfragen in der islamischen Theologie. Ich danke Ihnen schön. Schönen Restabend.
Vielen Dank.
Malaga hat lange gebraucht, um ihrem berühmtesten Sohn ein Museum zu spendieren. Erst 2003, 30 Jahre nach dem Tod von Pablo Picasso, war es soweit. Dafür wurde dann aber geklotzt und nicht gekleckert. Rudolf Schmitz schildert, was nun, ein halbes Jahrhundert nach Picassos Tod, unweit seines andalusischen Geburtshauses gezeigt wird.
Man mag es kaum glauben, dies ist die erste Ausstellung von Skulpturen Pablo Picassos in Spanien. Erwartungsvolles Raunen des Vernissagenpublikums. Das vor dem Buena Vista Renaissance Palast auf Einlass wartet. Dieser Palast unweit des Geburtshauses von Pablo Picasso, ergänzt um ein modernes kubisches Gebäude, enthält nicht nur die ständige Sammlung von über 200 Werken, sondern zeigt immer wieder Sonderausstellungen wie jetzt. 61 skulpturale Werke von 1909 bis 1964. In ungewöhnlichen Materialien wie Holz, Eisen, Gips, Zement, Keramik. Und das Thema ist immer der menschliche, vorzugsweise weibliche Körper. Carmen Jiménez, erste Direktorin des Museums, ist stolz auf die Qualität der Werke, die zusammengekommen sind.
Das Pariser Musée Picasso hat 22 Werke ausgeliehen, was ungewöhnlich ist. Und dann hat die Familie 22 weitere Werke geliehen. Am Ende sind schließlich ungefähr 50 Werke zusammengekommen. Und die Familie besitzt immer sehr persönliche Dinge.
Verblüffend sind nicht nur die aus Draht gefügten, sehr luftigen Eisenskulpturen der späten 1920er Jahre oder die von wenig Deformation geprägten, geradezu zärtlichen Frauenköpfe und Büsten aus Zement, sondern vor allem auch die vielen kleinen Gipsskulpturen wie die Frau mit den Blättern von 1934. Da hat Picasso offenbar den Abdruck von Blättern genommen, um der kleinen Frauenstatue entsprechende Arme und Flügel zu verpassen. Die Figur entstammt im Privatbesitz von Bernard Ruiz Picasso, dem heute 63-jährigen Enkel des Künstlers, aus dessen erster Ehe mit Olga Koklova. Zusammen mit seiner Mutter Christine hat Bernard mit zahlreichen Werken aus dem Privatbesitz das Museum mitbegründet. Vor allem in den Gipsarbeiten zeige sich Picasso als ein großes Kind, meint Bernard Ruiz Picasso, der von seinem Großvater die intensiven Augen geerbt hat.
Playing with plaster is like having a kind of playful ground as children.
Mit Gips zu arbeiten ist wie kindliche Spielerei. Sehr einfache Gesten vollführen. Und manchmal hat er Dinge eingefügt, gefundene Objekte. Das hat er dann auch in der Keramik gemacht. Manchmal ist es geformt, manchmal zusammengesetzt. Da gibt es verschiedene Wege, um zu experimentieren. In diesem Sinn wirkt es privat. Eine Lösung finden und dann unser Interesse wecken, wie das wohl gemacht worden ist.
Die Skulpturenausstellung wirkt privat und intim. Die künstlerische Freiheit und Unbekümmertheit von Picasso ist tatsächlich mit Händen zu greifen. Sie zeigt einen verblüffend liebevollen Blick auf den weiblichen Körper, auf die Frau als schwangere, lebensspendende Figur. Als Kind war Pablo Picasso sehr oft mit seinem Vater, einem naturalistischen Stilllebenmaler und Lehrer an der Kunstakademie, in der Stierkampfarena. Zur Verblüffung seines Vaters verdiente sich der Junge sein Eintrittsgeld mit Skizzen, die er an Zuschauer verkaufte, behauptet jedenfalls Stadtführerin Carmen Pascual Cascón vor der 1874 erbauten Stierkampfarena.
Die Arena ist präsent, schon als Kind. Das erste Bild, was er malt, also nicht malt, sondern verkauft, ist ein Picador auf dem Pferd mit dem Publikum dahinter im Hintergrund. Der ist nur 8 Jahre alt. Als er das bemalt, ist es schon Hammer, ne? Mit 8 Jahren.
Dass Picasso ein Aficionado, also ein leidenschaftlicher Anhänger des Stierkampfes war, ist bekannt. Es spiegelt sich auch in der begeisternden Fotografieausstellung von Edward Quinn, die im Kulturzentrum rund um die Stierkampfarena präsentiert wird. Sie zeigt die goldenen Jahre von Picasso in Südfrankreich, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als der Maler weltberühmt wird als Ikone der Lebensfreude, als Womanizer, als liebevoller Vater, als fantasiesprühender Künstler, der in seinem Atelier und Haus umgeben von und mit seinen Skulpturen lebt. In der Karwoche übrigens gibt es jedes Jahr einen Stierkampf zu Ehren von Picasso, die Corrida Picassiana. Ob sich Picasso allerdings über sein auf einer Bank sitzendes naturalistisches Bronze-Ebenbild gefreut hätte, das die Plaza de la Merced, den schönsten Platz von Malaga, schmückt, lässt sich bezweifeln. Die Touristen jedenfalls bestürmen es pausenlos für Selfies und Gruppenfotos. Und unbedingt zu hören, wie muss man dabei Picasso auf den Kopf fassen oder an den Ohren ziehen. Denn tocar la cabeza trae buena suerte, das bringt großes Glück.
Zum 50. Todestag von Picasso, Ausstellung in Malaga bis zum 10. September. Arno Ozzesek kehrt gleich zurück zu Sibylle Levitscharow. Erstmal greift er in seiner Kulturpresseschau aber auf, was Liverpool hinterlassen hat.
Auch wenn Sie am Samstagabend nicht vor dem Fernseher saßen, dürften Sie es im Laufe des Sonntags mitbekommen haben. Die Hamburger Band Lord of the Lost ist beim Eurovision Song Contest mit dem Song Blood and Glitter auf dem letzten Platz gelandet, den Deutschland schon vom vorherigen ESC kennt. Sabrina Patsch vom Berliner Tagesspiegel findet das erklärungsbedürftig. Wieder letzter Platz. Auf Twitter verbreitete sich der Konsens, das haben wir nicht verdient. Selbst ESC-Kommentator Peter Urban wirkte am Ende der Nacht fassungslos. Warum also wieder letzter Platz? Oft verfallen wir Deutschen in ein kindliches Gequengel. Keiner mag uns. Lord of the Lost waren tatsächlich recht beliebt, wenn man der Stimmung auf Twitter glauben mag. Doch sie haben den Nerv des ESC nicht getroffen. In ihrem Genre sind sie erfolgreich. Doch was ihnen das Knick brach, sie blieben sie selbst und den ESC, die Show mit den schrägen Kostümen, Windmaschinen und Tanzeinlagen, gewinnt man nicht, indem man sich selbst bleibt. Unsere Zunge hakt bei der Wortfolge, indem man sich selbst bleibt. Aber was daran falsch sein könnte, fällt uns auf die Schnelle nicht ein. Darum zur Kolumne »Wie geht es uns, Herr Küppersbusch?« in der Tageszeitung. Zum Zeitpunkt des Interviews offenbar noch in Unkenntnis darüber, dass Linda Jaccarino neue Twitter-Chefin wird, bemerkt Friedrich Küppersbusch, »die dunkle Verliebtheit in die dämonische Vaterfigur Musk beschämt gerade auch die klügeren Diskursteilnehmer. Da wallt und schwallt der vordemokratische Kindertraum von einer Führerperson, die es richten möge. Bullshit. Twitter ist eine Waffe. Ein irrer Narziss wurde damit US-Präsident. Und wer es reformieren möchte, liest zum Frühstück auch Traktate der Zeugen Jehovas, wo Lamm und Löwe einträchtig miteinander spielen. Wenn es heute noch eine Begründung für gesellschaftlich kontrollierte Massenmedien gibt, dann ist es die globale Macht sozialer Netzwerke.« Friedrich Küppersbusch in der Taz. Die größte Aufmerksamkeit der Feuilletons gilt indessen dem Tod der Schriftstellerin Sibylle Levitscharow. Unter der feierlichen Überschrift »Himmelfahrten einer großen Dichterin« erklärt Roman Bucheli in der Neuen Zürcher Zeitung, »wer sie einmal erlebt hat, wird sie nie mehr vergessen. Sibylle Levitscharow konnte schimpfen wie eine Furie über Politik, das Regietheater oder denkfaule Kritiker. Meistens kam es unerwartet, leidenschaftlich, vulkanmäßig. Sie beugte sich dann nach vorn, aus ihren Augen blitzte es gefährlich. Satz für Satz formulierte sie messerscharf und man sah förmlich, wie das Sprechen das Denken befeuerte und dieses wiederum die flammende Rede.« In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zitiert Andreas Platthaus aus Levitscharows Poetikvorlesung von 2011. »Der eigene Nachname war mir immer lieb und teuer, besonders das flotte Doppel-F zum Schluss, durch das der Name eine Lüpfung erfährt.« Platthaus ergänzt, was ihr am eigenen Nachnamen aber auch Freude bereitete, war das Levi. Weil das Levitenlesen zu Hause ein gebräuchlicher Ausdruck war, der mich schon als Kind fasziniert hat, sah ich mich durch meinen Namen recht bald zum Levitenlesen aufgerufen. Diesem Aufruf blieb sie zeitlebens treu. Kompromisse waren ihre Sache nicht, auch nicht, als ihre Gesundheit angegriffen wurde. Einen Roman rang sie vor 4 Jahren dem Leben noch ab. Von oben. Abermals ein transzendental orientiertes Buch. Am Sonntag ist Sibylle Levitscharow in Berlin gestorben. Kein FF mehr aus dieser Feder, aber auf ein FF für uns mit ihren Büchern. So der FAZ-Autor Platthaus. Für die Tageszeitung Die Welt ist Levitscharow die Urenkelin E.T.A. Hoffmanns. Ostentativ konservativ und doch ein Monument der Unverwechselbarkeit. Thomas Steinfeld feiert in der Süddeutschen Zeitung die lebenskluge Menschenerfinderin und erinnert an einen bemerkenswerten Vorschlag Levitscharows. Man solle einmal versuchen, sagte sie gelegentlich, eine Woche lang weder zu verachten, noch sich selbst auf Kosten anderer zu erhöhen. Levitscharow fand das übrigens beinahe unmöglich. Aber vielleicht haben Sie ja trotzdem den Ehrgeiz, in der kommenden Woche Verachtung und Selbsterhöhung einmal restlos zu entsagen. Und wenn es tatsächlich klappt, sagen sie sich mit einer Überschrift der SZ, schöne Überraschung.
Die Kulturpresseschau von Arno Ozesek in Fazit mit Gabi Wuttke.